Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie jetzt bitte wieder an den Platz gehen würden, damit wir unsere Sitzung fortsetzen können. Vielleicht auch bei den Grünen, Frau Otte, wenn Sie Ihre Gespräche langsam einstellen. Frau Abdi. Das ist ja eine rege Konversation hier, habe ich volles Verständnis dafür, aber wir müssen unser Programm fortsetzen. Wenn Sie bitte Platz nehmen, Frau Abdi, Herr Klein. Also bevor ich jetzt hier die Glocke betätigen muss, kommen wir zur Ruhe. Sehr schön. Also wir haben jetzt in unserer Ausschusssitzung noch den sogenannten Abstimmungsblock. Den vollziehen wir jetzt. Wir wollten zunächst abstimmen über den Tagesordnungspunkt 4. Das war ein Antrag der AfD, aber auch der ist zurückgezogen worden. Insofern brauchen wir den nicht abstimmen. Wir brauchen nur zur Kenntnis nehmen Tagesordnungspunkt 5, strategisches Grundsatzdokument zu den bilateralen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland mit der Republik Indien, Fokus auf Indien, Bundestagsdrucksache 20-13333. Und dann haben wir das auch erledigt. Ich bedanke mich für die Kenntnisnahme und wir machen jetzt direkt weiter mit der 67. Sitzung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das ist unsere öffentliche Anhörung, ein Format, was in der Obleuterunde beschlossen worden ist, was auch vom Ausschuss beschlossen worden ist. Es geht um die öffentliche Anhörung. Herr Gerschau, ein bisschen ruhig. Und wir haben auch bei uns hier in der Runde mehrere Abgeordnete aus anderen Ausschüssen. Das ist gut so. Und die haben natürlich auch, wenn die Fraktionen sich abgesprochen haben, entsprechende Rederechte. Die Sitzung, die öffentliche Anhörung geht zum Thema Export, Nutzung, Nutzen und Nebenwirkungen von den in der Europäischen Union nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser öffentlichen Anhörung. Und ich heiße auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne und an den Bildschirmen unseres Parlamentsfernsehens ganz herzlich willkommen. Ich danke für das Interesse und ich kann Ihnen versprechen, es wird eine interessante und lebhafte Diskussion werden, diese Anhörung heute. Unsere Sachverständigen sind heute bereits physisch im Saal, präsent oder per Videokonferenz zugeschaltet. Und auch die darf ich ganz herzlich begrüßen zu dieser öffentlichen Anhörung. Da haben wir einmal Dr. Peter Klausing. Er ist vom Pestizidaktionswerk Netzwerk Pan-Germany, benannt durch die SPD-Fraktion.
Wo ist er? Hier, neben
mir. Neben mir, ach, für Gottes Willen. Wenn das Gute liegt, so nah. Dann haben wir Frank Gemmer. Er ist Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands Agrar e.V. und benannt durch die Fraktion der CDU-CSU. Wir haben zugestaltet Alan Teigl. Er ist Vorstandsmitglied der brasilianischen Dauerkampagne gegen Pestizide und für das Leben, benannt durch das Bündnis 90 Die Grünen. Und wir hätten gerne noch gehabt Professor Dr. Dr. H.C. Harald von Witzke. Er ist Professor für internationalen Agrarhandel und Entwicklung, benannt durch die FDP-Fraktion. Er musste leider absagen, weil er an Corona erkrankt ist, also weder physisch hier sein kann. Aber wir haben es dann auch versucht, noch digital zugzuschalten, aber auch das hat nicht funktioniert. Und wir begrüßen Dr. Silke Bollmohr. Sie ist Referentin für Welternährung und globale Landwirtschaft im INCOTA-Netzwerk e.V., benannt durch die Gruppe Linke. Die Lebensläufe der Sachverständigen liegen Ihnen allen vor und wurden vom Montag vom Sekretariat an die Mitglieder des Ausschusses verteilt. Insofern verzichte ich aus Zeitgründen darauf, sie alle noch einmal ausführlich vorzustellen. Aber ich möchte nicht versäumen, allen Sachverständigen ganz herzlich dafür zu danken, dass sie ihre schriftlichen Stellungnahmen eingereicht haben und damit uns die Grundlage für unsere Anhörung gegeben haben. Auch diese Stellungnahmen sind ja alle durch das Sekretariat des Ausschusses verteilt worden. Wir haben noch eine temporäre Umbesetzung hier im Ausschuss bei den Freien Demokraten. Es tritt aus Michael Link als stellvertretendes Mitglied. Es tritt ein Carina Konrad als stellvertretendes Mitglied. Herzlich willkommen in der Runde. Weitere MDBs im Saal sind von anderen Ausschüssen auch gekommen. Und wie gesagt, sie haben sich wahrscheinlich im Vorfeld schon geeinigt über die Rederechte, die in den Fraktionen dadurch nicht erweitert werden. So, zum Thema. Der Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln ist für viele landwirtschaftliche Betriebe unerlässlich. um landwirtschaftliche Produktivität zu steigern und Vorernteverluste durch Schädlinge und Krankheiten zu minimieren. Daher gilt deren Einsatz als wichtiger Faktor für die globale Ernährungssicherheit. Andererseits sind die Wirkstoffe chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel bei unsachgemäßer Nutzung mit gewissen Risiken für menschliche Gesundheit und Umwelt verbunden. Und das Ziel dieser Anhörung ist es, diese umfassende Bewertung des Exports, der Anwendung, des Nutzens, der Nebenwirkungen von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, die in der Europäischen Union nicht zugelassen sind, sowie von Empfehlungen für Verringerung ihres Einsatzes und der Entwicklung nachhaltiger Alternativen, uns heute damit zu befassen. Insgesamt haben wir 2 Stunden für diese Anhörung vorgesehen. Zunächst gibt es Gelegenheit für ein jeweils 5-minütiges Eingangsstatement der Sachverständigen. Also die Uhr läuft. Sie sehen dann an der Uhr, wo Sie stehen. Also ich würde auch bitten, dass Sie die Zeit versuchen einzuhalten. Und danach folgen 2 Frage- und Antwortrunden mit jeweils 5 Minuten Redezeit pro Fraktion. Und wie bei uns im Ausschuss üblich, gelten diese 5 Minuten für Frage und Antwort. Also es liegt auch am Fragesteller, wie viel Zeit Sie dem Sachverständigen zur Beantwortung dann entsprechend auch geben. Und Sie bitte auch, dass die Fragesteller sagen, an wen die Frage geht. Vor allem sollten Sie auch, wenn Sie beginnen zu reden, kurz auf die Mikrofontaste zu drücken, um, wenn Sie aufhören zu reden, diese auch wieder auszuschalten. Bitte sagen Sie als Mitglieder hier im Ausschuss bzw. als Teilnehmer dieser öffentlichen Anhörung auch, an welchen Sachverständigen die jeweilige Frage gerichtet ist. Ich glaube, da haben wir das Verfahren einigermaßen erklärt. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann beginnen wir jetzt mit den 5-minütigen Eingangsstatements. Und das Wort hat Dr. Peter Klausing als erstes von PAN Germany.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, verehrte Anwesende. Die Forderung nach einem Exportverbot für Pestizide, die in der EU aus Gesundheits- oder Umweltschutzgründen verboten sind, steht in engem Zusammenhang mit der Forderung nach einem schrittweisen globalen Verbot hochgefährlicher Pestizide. In einer gemeinsamen Leitlinie von FAO und WHO ist definiert, welche Pestizide als hochgefährlich gelten. Das sind unter anderem Wirkstoffe, die als krebserregend, erbgutschädigend oder reproduktionstoxisch klassifiziert sind, und zwar ab der Gefahrenkategorie 1b. Die Pestiziddatenbank der Europäischen Kommission enthält 52 Wirkstoffe, die so klassifiziert und allesamt in der EU verboten sind. In den Ländern des Südens kommt es bei in der Landwirtschaft Beschäftigten häufig zu unbeabsichtigten akuten Pestizidvergiftungen. Eine von der FAO in Vietnam und Kambodscha durchgeführte Studie dokumentiert Vergiftungsraten von über 50%. Und in einer vom Pestizidhersteller Syngenta finanzierten Studie, an der über 6.300 Pestizidanwender aus 24 Ländern teilnahmen, lag die Rate insgesamt bei 27%, wobei die Rate unter Einbeziehung jener Vergiftungen, die nicht medikamentös behandelt wurden, sogar auf 47% stieg. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass in dieser Studie wiederholte Vergiftungen bei der gleichen Person dokumentiert wurden, und zwar im Durchschnitt 4,35 Vergiftungsereignisse pro Person und Jahr. Diese Studie wurde 2005 und 2006 durchgeführt. Eine vorläufige Auswertung einschlägiger Publikationen aus den letzten 5 Jahren zeigt, dass sich an den Vergiftungsraten bis heute kaum etwas geändert hat. Das beschriebene Vergiftungsgeschehen ist Ausdruck einer hohen Exposition gegenüber Pestiziden und zugleich ein starkes Indiz für eine nicht wahrgenommene Dauerexposition gegenüber Pestiziden, die gegebenenfalls krebserregend, erbgutschädigend oder reproduktionstoxisch sind. Soweit die fachlichen Argumente für ein Exportverbot für Pestizide, die in der EU aus Gesundheitsgründen verboten sind. Wie sieht es auf der politischen Ebene aus? In der erwähnten FAO-WHO-Leitlinie wird das Verbot hochgefährlicher Pestizide als eine Lösung vorgeschlagen. Diese Lösung wird insbesondere von den afrikanischen Regierungen favorisiert, die sich seit letztem Jahr im Rahmen der UNO um ein solches Verbot bemühen. Das fand seinen Niederschlag in den Zielen des Global Framework and Chemicals und wird durch eine im Mai diesen Jahres verabschiedete Resolution der Umweltversammlung der Vereinten Nationen unterstützt. In der FAO-WHO-Leitlinie werden auch Anwendungsbeschränkungen als Möglichkeit zur Linderung des Problems genannt. Dazu zählt, dass nur geschulte Personen mit entsprechender Ausrüstung Pestizide ausbringen sollen und dass eine Ausbringung hochgefährlicher Pestizide, zum Beispiel mit Flugzeugen, nicht erfolgen soll. Die Realität ist, dass hochgefährliche Pestizide in manchen Ländern im großen Stil mit Flugzeugen ausgebracht werden und dass auf der Website des Rotterdamer Abkommens darauf verwiesen wird, dass in vielen Entwicklungsländern die klimatischen und sozioökonomischen Bedingungen einer Verwendung von Schutzausrüstungen entgegenstehen. Außerdem wird auf die oftmals schwachen Regulierungs- und Durchsetzungskapazitäten in diesen Ländern verwiesen. Insgesamt also eine Situation, die nahelegt, dass der Verzicht auf die Nutzung solcher Pestizide das wirksamere Mittel sein dürfte. Ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung wäre ein Exportverbot. Das hätte einerseits eine unmittelbare Wirkung zugunsten der Betroffenen und andererseits dürfte die Motivation zur Erreichung eines globalen Verbotsabkommens bei Regierungen, die selbst ein Exportverbot verabschiedet haben, deutlich höher sein als ohne ein solches Verbot. Der erste Schritt in Deutschland könnte ein Ausfuhrverbot von Handelspräparaten sein, die krebserregende, erbgutschädigende oder reproduktionstoxische Wirkstoffe enthalten. Dafür bietet bereits jetzt das Pflanzenschutzgesetz eine rechtliche Grundlage. Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wir kämen dann zu Herrn Gemmer. Und er ist benannt worden von der CDU und ist Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands Agrar e.V.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass wir heute hier teilnehmen können. Der IVA vertritt unter anderem die Interessen der deutschen Hersteller von chemisch synthetischen Pflanzenschutzmitteln. Und ich bedanke mich ganz ausdrücklich für die Möglichkeit, dass wir heute hier ein Statement abgeben dürfen. Ich möchte dabei ausdrücklich hervorheben, dass unsere Mitgliedsfirmen die Ziele für einen weltweit nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unterstützen und auch die Förderung von Biodiversität absolut unterstützen. Also auch Umweltziele liegen in unserer Verantwortung. Weiterhin helfen wir der Landwirtschaft bei den Herausforderungen durch den fortschreitenden Klimawandel, indem wir über sehr hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben daran arbeiten, angepasste Betriebsmittel, neue Sorten, resistente, resiliente Sorten, die für den Klimawandel notwendig sind, und auch risikoärmere Wirkstoffe zu entwickeln, auch Biologicals oder Biostimulantien, um in Summe das Risiko weiter zu minimieren. Die Lösung der wachsenden Probleme der Ernährungssicherung durch eine steigende Weltbevölkerung ist für uns ein absolut wichtiges Anliegen. Wie Sie bereits erwähnt haben, kann ich wirklich nur darauf verweisen, dass Pflanzenschutz vor allen Dingen die Kulturpflanzen vor Krankheiten, Schädlingen und Unkräutern zur Vermeidung von Ertragsverlusten einzusetzen. Und sie leisten somit einen wesentlichen Beitrag zur Ernährungssicherung sowie zur Reduzierung von Treibhausgasen im Pflanzenbau. Sie helfen dabei, den weiterhin steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln zu decken. Die FAO schätzt bis 2050 einen Mehrbedarf von Nahrungsmitteln von +50% unter Berücksichtigung von der Reduktion von Fleischverzehr und Nahrungsmittelverschwendung. Deshalb muss die Politik den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ermöglichen, was auch allgemein anerkannt ist, um den Ertrag der Kulturpflanzen zu sichern. Selbst wenn wir eine bisherige Ertragssteigerung von 2-3% pro Jahr berechnen, hat die FAO ausgerechnet, dass wir bis zu 20% mehr Ackerfläche bräuchten, um diese zukünftige Weltbevölkerung zu ernähren. Zu dem Thema Exportverbot. Der Export von Pflanzenschutzmitteln unterliegt bereits heute strengen EU-Regeln. Die EU-Verordnung 649 aus 2012, die sogenannte PIC-Verordnung, regelt die Ausfuhr gefährlicher Chemikalien in Ländern außerhalb der EU. Und dabei willigt das jeweilige Empfängerland dem Import erst nach vorheriger Kenntnissetzung zu. Also nur wenn die wollen, wir werfen das nicht mit Fallschirm ab. Die PIC-Verordnung in der EU legt Unternehmen bei der Ein- und Ausfuhr dieser Substanzen in Ländern außerhalb der EU umfangreiche Verpflichtungen auf, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Die Empfängerländer werden vorab informiert und können einen geplanten Export ein Veto einlegen. Wenn ein Export stattfindet, erhalten die lokalen Behörden umfassende Informationen, wie die Chemikalie sicher gelagert, transportiert, verwendet und auch entsorgt werden kann. Und die Zielländer entscheiden selbst und autonom darüber, welche Substanzen sie importieren möchten. Diese Verordnung dient letztendlich der Umsetzung des Rotterdamer Übereinkommens im internationalen Handel. Das Thema ist ja, warum sind nicht alle exportierten Pflanzenschutzmittel in der EU zugelassen? Zum einen haben wir in den anderen Ländern, Kontinenten, Kulturen, für die wir gar keine Zulassung benötigen. Das sind die Südfrüchte, das sind Tee, Kaffee. Dann gibt es auch keine Zulassung hier. Das zweite Thema ist, dass wir in der EU eine sehr stringente Pflanzenschutzmittelzulassung haben. Und wie Herr Dr. Klausing bereits erwähnt hat, vor allen Dingen Produkte die oder Wirkstoffe, die krebserregend, fortpflanzungsschädigend sind, gefährdend sind, hier nicht zugelassen bekommen. Allerdings rein gefahrbasiert, nicht auf einem risikobasierten Ansatz. Das bedeutet, allein wenn so ein Wirkstoff eine Gefahr hat, einen solchen Schaden zu erstellen, wird nicht berücksichtigt, wie groß ist das Risiko. Können Sie vergleichen, wenn wir jetzt gerade hier alle durch die Savanne in Kenia laufen, ein Rudel hungriger Löwen läuft um uns herum, ist die Gefahr, dass wir gefressen werden, groß und das Risiko auch sehr groß. Wenn wir hier in Berlin durch den Zoo gehen und der Löwe im Käfig sitzt, ist die Gefahr minimiert. Also mit solchen Risikominderungsmaßnahmen können wir absolut auch dafür sorgen, diese Wirkstoffe sicher einzusetzen. Und das ist der Unterschied zu den anderen Ländern, die tatsächlich einen risikobasierten Ansatz haben. Wer sind jetzt die Empfängerländer? Der Großteil der Exporte geht in Länder wie USA, Japan, Kanada, die alle autonome eigene Zulassungsverfahren haben und diesen risikobasierten Ansatz verfolgen. Die Länder verfügen allesamt über ein strenges Zulassungsverfahren. Dasselbe gilt auch für die Schwellenländer wie China, Brasilien oder Indien. Und lediglich ein 0,5% des Gesamtvolumens der Pflanzenschutzmittelexporte geht in sogenannte Low-Income-Countries nach der Definition der FAO. Zum Schluss möchte ich noch dazu kommen, wir sollten uns darauf konzentrieren, mit den Ländern auf Augenhöhe darüber zu reden, wie wir Pflanzenschutzmittel dort einsetzen, diese zu schulen. Und wir sollten den Regierungen und Institutionen vor Ort die Entscheidung überlassen, was sie benötigen und was sie selbst einsetzen wollen. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Gemmer. Und wir kämen zu Alan Taicho nach Brasilien. Und er ist uns zugeschaltet. Und Sie haben jetzt das Wort für Ihr Eingangsstatement.
Okay, good morning, ladies and gentlemen, Deputy Chairman, Dr. Christoph Hoffmann, and all members of this committee. My name is Alan Taicho, and I'm a member of the Permanent Campaign Against Pesticides and for Life. For 13 years, we have been organizing a network of social movements, unions, students, NGOs, and consumers in Brazil, seeking to denounce the effects of pesticides and agribusiness and to announce that another model of agriculture already exists and is viable based on agroecology. Brazil is the largest consumer of pesticides in the world. In 2022, 800,000 tons of pesticides of active ingredients were consumed in Brazil in a market worth almost $21 billion. These figures have been growing year after year, showing that our country is a rapidly expanded market for agrochemical transnationals. What is also growing year after year here are the records of acute poisoning. In 2019, the Ministry of Health recorded 80,400 cases of pesticide poisoning. In the last 10 years, there were 90,800 records of children aged 0 to 14 years being poisoned, of which 91 died. Unfortunately, Brazil has been investing in an agribusiness model, which is intrinsically chemically dependent and condemns Brazil to continue in the position of a colony. While the countries of the global north produce technology and sustain their way of life based on our commodities, we, the countries of the global south, buy pesticides, make our population sick, and are left with the crumbs. In this sense, we consider unacceptable the EU policy of protecting its citizens from pesticides that are too dangerous and allowing its companies to keep profiting, selling the same substances to the global south. Besides being clearly immoral, this policy is based on some false arguments. First, it's not true that Brazil practices a so-called tropical agriculture and therefore needs pesticides that are not useful in the EU. Among the widely sold Bezisolz in Brazil are acephate, atrazine, chlorothalonil, chlorpyrifos, diuromy, and others, all of which are carcinogenic endocrine disruptors and or dangerous to pollinators. Those that were not explicitly banned in the EU did not have their registrations renewed because they would not meet the European standards. Second, Brazil's food security does not depend on the EU dangerous pesticides. 84% of Brazil's pesticides use are used in the production of soybeans, corn, cotton, and sugarcane, export products that do not reach Brazilian tables. And if the EU were truly concerned about food security, it could invest in clean production technologies rather than continue to profit from old and dangerous molecules. Germany is the home of third, the claim that European companies respect the laws of the countries in which they operate hides the fact that these same companies work hard to shape the laws of the countries where they operate. Germany is the home of two of the world's largest pesticide companies. Together, Bayer and BASF manufacture 24 pesticides that are banned in Germany but permitted in Brazil. Ladies and gentlemen, I would like to thank you for the opportunity to speak here at the historic moment for Germany. Today, you have the opportunity to choose a model of healthy and ethical international cooperations towards a viable future on planet Earth, or to continue with your colonial and immoral policy of profiting by selling us what is no longer useful for you. We trust this House and the German people to make the right decision. Thank you for your attention, and I'm also here for the next questions.
Vielen Dank für Ihr Statement und vielen Dank für das Vertrauen, was Sie in uns haben. Aber ich weiß nicht, ob dieser Ausschuss die Macht wirklich hat, die Sie ihm zutrauen. Also das müssen wir vielleicht dann noch mal besprechen. Aber es ist natürlich ein politischer Prozess, der hier stattfindet. Wir kämen zu Dr. Silke Bollmohr. Sie haben das Wort.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal vielen Dank für die Einberufung dieser wichtigen Anhörung. Ich spreche hier heute aus 20 Jahren Erfahrung als Ökotoxikologin, Beraterin für nachhaltige Landwirtschaft und politische Referentin für Welternährung in verschiedenen afrikanischen Ländern und möchte hier wirklich betonen, ein Exportverbot für in der EU verbotene Pestizide ist dringend notwendig. Die zunehmende Ernährungsunsicherheit und der Verlust an Biodiversität verdeutlichen, wie wichtig es ist, das Recht auf angemessene Nahrung, aber auch das Recht auf eine gesunde, nachhaltige Umwelt zu schützen. Das jedoch gefährdet der Export dieser Pestizide, die in der EU aufgrund von gesundheitlichen und umweltschädlichen Folgen verboten sind. Der Einsatz gefährdet Millionen Menschen im globalen Süden, da diese Stoffe dort unter schwächeren Schutzauflagen oft bedenkenlos angewandt werden. Gleichzeitig werden bereits degradierte Böden und Gewässer weiter verschmutzt und lebenswichtige Bestäuber, die für die Nahrungsmittelproduktion entscheidend sind, zunehmend bedroht. Aber auch Verbraucherinnen sind betroffen, denn auch Lebensmittel sind vor Ort häufig mit diesen Pestiziden belastet. Eine Studie aus Kenia zeigt zum Beispiel, dass fast die Hälfte der über 1000 Proben Pestizidrückstände aufwiesen, 11% davon über den EU-Grenzwerten mit einigen in Europa verbotenen Pestiziden. Gleichzeitig sind die Zulassungsbedingungen und Möglichkeiten der Regulierung und Kontrolle in vielen Ländern stark eingeschränkt und begünstigen den Export in Regionen mit niedrigen Sicherheitsstandards. Rückstandsanalysen für Lebensmittel, Böden und Gewässer finden nur selten statt, da die hohen Kosten nicht getragen werden können. Oft sind die Zulassungsbehörden unterfinanziert, was Kontrolle und Regulierung erschwert. Und zum Beispiel Nigeria verteilt sich zudem die Zuständigkeit auf verschiedene Ministerien, was Koordinationsprobleme schafft. Gesetzgebungen und Regulierungen sind häufig veraltet, wie zum Beispiel in Südafrika, wo das längst veraltete Pestizidgesetz von 1947 erst kürzlich erneuert wurde. Dennoch exportiert Deutschland weiterhin Pestizide, die hierzulande wegen Gesundheits- und Umweltgefahren verboten sind, mit dem Wissen, dass sie in Ländern mit geringeren Sicherheitsstandards Schaden anrichten. So verkauften deutsche Unternehmen zum Beispiel in Brasilien und Südafrika Produkte mit 28 in der EU verbotenen Wirkstoffen. Zahlreiche der bei uns verbotenen Pestizide kehren aber auch als Rückstände in importierten Lebensmitteln zu uns zurück und gefährden unsere Gesundheit. Die neuesten europäischen Rückstandsdaten zeigen, dass insgesamt 69 in der EU verbotenen Pestizide in unseren Lebensmitteln nachgewiesen wurden. Dies gefährdet nicht nur das Recht auf angemessene Nahrung, sondern auch das Recht auf eine gesunde Umwelt und sichere Arbeitsbedingungen. Deswegen verurteilte der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte diesen Doppelstandard als Verstoß gegen internationale Menschenrechts- und Umweltvorgaben und forderte schon 2021 die deutsche Regierung zu einem Gesetz gegen den Export auf. Deutschland hat sich international dazu verpflichtet, gefährliche Chemikalien aus dem Verkehr zu ziehen. Ein Entwurf für ein deutsches Exportverbot für gesundheitsschädliche Pestizide, die in der EU nicht mehr zugelassen sind, liegt seit Frühjahr 2023 vor. Dessen Vereinbarkeit mit europäischem und internationalem Handelsrecht wurde bereits bestätigt und Länder wie Frankreich und Belgien haben solche Regelungen bereits umgesetzt. Die Umsetzung in Deutschland stockt jedoch weiterhin, obwohl 274 Organisationen aus dem globalen Süden sowie wichtige Handelspartner wie Brasilien eine entsprechende Verordnung verlangen. Auch in Deutschland haben im Juli 157.000 Menschen das Exportverbot erneut gefordert. Ein Exportverbot bedeutet dabei nicht ein Verbot aller Pestizide, sondern einen wichtigen Schritt hin zu sicheren und nachhaltigeren Alternativen. Vor Ort gibt es genügend nachhaltige, innovative, lokal angepasste Methoden zur Bekämpfung von Schädlingen, Pilzen und Beikräutern. Auch Standards wie Rainforest Alliance, Fairtrade und auch einzelne europäische Händler haben schon erfolgreich bestimmte Pestizide aus der Anwendung entfernt und zeigen, dass es machbar ist. Einige Länder wie Tunesien, Mexiko und jüngst auch Südafrika versuchen inzwischen auch Importverbote für bestimmte gefährliche Pestizide durchzusetzen. Mit einem Exportverbot könnte Deutschland also ein kraftvolles, proaktives Signal setzen, globale Standards für Umwelt- und Gesundheitsschutz zu stärken und zugleich auch die heimische Landwirtschaft vor Wettbewerbsverzerrungen zu schützen. Weitere Verzögerungen gefährden das Vertrauen in deutsche und europäische Standards und untergraben unsere Glaubwürdigkeit im globalen Handel. Denn was der Umwelt und den Menschen in Deutschland schadet, richtet im globalen Süden oft noch gravierendere Schäden an. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Damit wären wir am Ende dieser sachverständigen ersten Runde und würden dann einsteigen in unsere Fragerunde, in die Berichterstatterrunde. Und die SPD beginnt mit Manuel Gawa und sind jeweils 5 Minuten der Zeit für Frage und Antwort.
Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Einen herzlichen Dank auch an die Experten, dass Sie da sind. Wenn ich einen persönlichen Satz sagen darf, den Karl Bär von den Grünen, den habe ich kennengelernt, genau mit der Frage, wann das Exportverbot kommt, vor 3 Jahren. Ich finde das schön, dass wir die Legislatur mit diesem Thema dann auch beenden. Zur Sache, Herr Clausing, ich frage direkt mal Sie 2 Fragen. Es geht um die Kriterien der FAO, WHO, die haben Sie eben auch angesprochen. Würden Sie sagen, dass die vielleicht nochmal, sind die ausreichend? Also sind das die, die auch zu bewerten sind? Oder müsste da eigentlich auch noch nachgearbeitet werden im Verhaltenskodex für das Pestizidmanagement? Und die 2. Frage, die geht darauf, dass die Fallzahlen in Industrieländern und Entwicklungsländern ja deutlich unterschiedlich sind. Vielleicht kann man sich erschließen, warum das ist, aber vielleicht würde ich von Ihnen gerne nochmal herausgearbeitet hören, wo Sie tatsächlich da die größten Hindernisse beziehungsweise vielleicht auch die größten Fehler und die größten Potenzial zur Verbesserung auch von deutschen Unternehmen sehen, sagen wir es mal so. Und dann habe ich noch eine Frage an Frank Gemmer, aber machen wir gleich. Wenn Sie mir noch 30 Sekunden lassen, Herr Clausing, dann.
Also fangen wir an mit Herrn Clausing, Sie haben 2 Fragen.
Ja, vielen Dank für die Fragen. In 5 Minuten lassen sich Verbesserungsmöglichkeiten schlecht beschreiben. Die Kriterien der FAO, WHO in ihren Richtlinien, in ihren Leitlinien sind, würde ich sagen, umfassend. Das Hauptproblem liegt in der Umsetzung und Anwendung. Es sind freiwillige Kriterien, deren Anwendung offen steht. Und wie ich in meinen Ausführungen dargestellt habe, sind die Regulierungs- und Durchsetzungsmöglichkeiten in den Ländern, wo der Löwe eben außerhalb des Käfigs ist, den Vergleich fand ich sehr schön, aber es geht eben genau um diese Region, sind die Durchsetzungsmöglichkeiten minimal bis gar nicht existierend. Daraus resultiert eigentlich auch das, was ich dargestellt habe, dass Vergiftungsraten in Größenordnungen von irgendwo zwischen 30 und über 50% und zwar bei der täglichen Arbeit von Landwirten, Bäuerinnen und Bauern, die mit einem sogenannten Rucksack mit der Rückenspritze Pestizide ausbringen und keine Schutzkleidung tragen, dass die entsprechend hoch sind. Und ich denke, das wäre ein absolutes Alarmsignal, wenn in Deutschland oder innerhalb der EU solche Vergiftungsraten auftreten würden oder sogar 10% oder 15% der Landwirte entsprechend betroffen wären. Das vielleicht in aller Kürze unter Auslassung der Verbesserungsmöglichkeiten, was die Kriterien anbetrifft, hormonschädliche Substanzen, Mikrobiom. Es gibt viele Stichworte, über die man reden könnte.
Herr Gaber.
Schönen Dank. Dann nochmal die Frage an Frank Gemmer. Sie sprachen davon, dass Anwendungshinweise bzw. Betriebsanleitungen sozusagen ja auch mitgeliefert werden von deutschen Unternehmen. Ich habe jetzt natürlich keine Studie machen können, aber so ein bisschen stichprobenartig auf meinen Reisen im globalen Süden dann schon einiges feststellen können, und zwar, dass die Importeure häufig diese Informationen haben. Aber dann bei den Distributoren und vor allen Dingen, wenn die Lieferketten dann besonders lang werden, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und wo wir dann bei Bauern waren, beziehungsweise auch im familiären Umfeld in Brasilien, auch Bauern unterwegs, die haben diese Produkte dort stehen, auch von deutschen Herstellern, aber so eine richtige Einweisung gab es da nicht, das muss man einfach sagen. Welche Verbesserungsmöglichkeiten sehen Sie denn da vielleicht nochmal? Mir wurden technische Dinge vorgestellt, Apps und so, was man alles machen könnte, aber jetzt effektiv, was könnte man da tatsächlich noch verbessern?
Dankeschön. Vielen Dank für die Frage. Ich möchte also in dem Zusammenhang auf die Zündstudie aus den Genderstudien zurückkommen, die Dr. Klausing genannt hat. Die wurde ja bewusst durchgeführt damals, um genau diese Risikogruppen zu untersuchen, was man verbessern kann. Die wurden ja 2004, 2005, 2006 durchgeführt und die tatsächlichen Vergiftungsfälle lagen unter 2%. Man muss immer bei den Zahlen Vergiftungsfällen ja darüber auch schauen, was wird, welche Zahl hier überhaupt dargestellt, was ist eine Vergiftung und was ist eine eventuell, wo ist der dem Wirkstoff ausgesetzt, also eine Exposition. Unsere Unternehmen übernehmen voll die Verantwortung dafür, haben Schulungsprogramme da angesetzt, dass man in Indien nicht jeden Landwirt leider schulen kann. Das ist auch klar. Da müssen halt Maßnahmen wie Train the Trainer mit reingenommen werden. Auch ich weiß, dass deutsche Industrie- und Handelskammern in diesen Ländern unterwegs sind, auch Train the Trainer machen, um dort diese Wahrnehmung von Schutzmaßnahmen auch voranzubringen. Aber dafür stehen unsere Hersteller, dass sie das auch wirklich mit umsetzen. Ich kann nicht dafür sprechen, das ist unsere Croplife-Familie, die deutschen Hersteller, ob das die anderen Hersteller, weil viele dieser Produkte, über die wir reden, die werden ja nicht nur von deutschen Produzenten hergestellt, sind sogenannte Generika, die aus anderen Provenienzen kommen. Ob diese Hersteller auch diese Verantwortung übernehmen, da mache ich, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Wir übernehmen diese Verantwortung und wollen das auch dementsprechend weiterentwickeln und stehen auch zu diesen Vereinbarungen.
Vielen herzlichen Dank und wir kämen zur CDU-CSU. Der Abgeordnete Stefinger hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zuerst möchte ich feststellen, dass wir heute ja diese öffentliche Anhörung durchführen, weil die Basis eine Studie war der Böll-Stiftung, die zurückgezogen wurde, weil die Fakten und Daten einfach nicht gestimmt haben und deswegen auf Wunsch der Grünen diese Anhörung hier stattfindet. Und ich möchte auch zu den beiden zugeschalteten Experten vorab mal auch eines einfach zu bedenken geben oder mal, dass sie sich das vielleicht auch überlegen. Also nur weil Regierungen vor Ort in einzelnen Ländern nicht in der Lage sind, Regelungen zu treffen, finde ich es schon eine spannende Aussage, dass dann deswegen Deutschland Dinge verschärfen muss oder die Europäische Union. Das mal vorab. Ich habe aber eine Frage an den Herrn Gemmer. Und zwar würde mich Ihre Sicht interessieren, und zwar welche Chance sehen Sie denn in der Nutzung von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere darin, wenn wir über das Thema Hungerbekämpfung diskutieren? Und wie der Name schon sagt, Pflanzenschutzmittel heißt also, die Pflanzen sollen auch geschützt werden, damit auch der entsprechende Ertrag da ist. Also von daher Frage an Sie, welche Chancen sehen Sie auch in dieser Verwendung von diesen Mitteln, um auch den Hunger weltweit zu bekämpfen?
Herr Gemmer.
Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Wie ich einfach schon gesagt habe, Pflanzenschutzmittel schützen Kulturpflanzen vor Ertragsverlusten. Das kann durch Schädlinge, durch Unkräuter oder auch durch Krankheiten passieren. Wir hatten auch dieses Jahr in Deutschland, oder wenn man mal global in Europa schaut, haben wir dieses Jahr die schlechteste Getreideernte seit 30 Jahren. Wir haben weniger Getreide produziert, weil auch immer mehr Wirkstoffe in Europa verboten sind, als wir die letzten Jahre produziert haben, und liegen damit rein rechnerisch in einer Unterversorgung, was für Europa nicht zustimmt, weil wir kaufen es dann aus anderen Ländern mit unserer Kaufkraft zu. Und von daher sind unsere Unternehmen wirklich daran interessiert und entwickeln sehr viel neue Produkte, die vor allen Dingen aber dann auch wiederum nur im Rest der Welt und nicht in Europa zugelassen werden, aufgrund von diesem risikobasierten Ansatz. Das Verhältnis von neuen Wirkstoffen in der EU zu im Rest der Welt liegt momentan 1:6. Also nur einer der Wirkstoffe, die neu entwickelt werden, kommt in der EU-Zulassung, wogegen 6 Wirkstoffe weltweit zur Zulassung kommen. Und das führt dann dazu, dass wir in Europa nicht mehr genügend Wirkstoffe haben, mehr Nahrungsmittel letztendlich zukaufen müssen auf Dauer und damit auch den Einsatz in anderen Ländern letztendlich schwierig machen. Um das einfach mal auch vom Sinn her in den anderen Ländern, in den Empfängerländern zu zeigen. Wir hatten 2020 eine Heuschreckenplage, 2019, 2020 in Ostafrika. Da wären rund 2,7 Millionen Hektar Tonnen Getreide verloren gegangen, wenn wir nicht gezielt die Heuschreckenplage hätten bekämpfen können. Das ist genug, um 18 Millionen Menschen ein Jahr lang zu ernähren. Und in diesen Ländern ist zum Beispiel auch der Herbstherwurm ein Riesenproblem, der große Schäden letztendlich im Maisanbau macht. Das sind viele kleine Betriebe, die dort Mais anbauen, die aber auch einen Teil Mais verkaufen. Wenn die große Ertragsverluste haben, dann geht es bei denen wirklich an die existenzielle Grenze. Und deswegen bin ich auch absolut dabei, dass wir sagen, wir müssen die Vorsorgemaßnahmen erhöhen, wir müssen neue Wirkstoffe entwickeln, aber wir müssen auch sehen, dass wir auch Alternativen haben, bevor wir was verbieten, wo keine Lösung mehr da ist, weil dann gehen die Ertragsverluste, steigen dann weiter an.
Vielen Dank. Weitere Frage?
Ja, vielen Dank. Wenn ich da direkt auch nachfragen darf, und zwar angenommen, die EU würde jetzt ein entsprechendes Verbot erlassen und der Export würde nicht mehr stattfinden. Aus welchen Staaten würden die Länder dann vermutlich ihre Pflanzenschutzmittel kaufen? Weil ich glaube nicht, dass andere Staaten außerhalb der EU dann ein entsprechendes Verbot ebenfalls verhängen würden.
Herr Gerber.
Auch dazu, das habe ich vorhin schon angedeutet, es würde aus anderen Ländern kommen, überwiegend, denke ich mal, aus asiatischen Ländern, wo eine starke Generikaproduktion da ist. Wir haben das im Grunde auch im Medikamentenbereich mittlerweile ja bei Billigprodukten, die dorthin verlagert wurden und dort produziert werden. Also die Wirkstoffe, Produkte sind nach wie vor am Markt, ob wir hier verbieten den Export oder nicht, und sie werden dort auch eingesetzt. Mit welcher Begleitung und wie es dann auch von den Herstellern tatsächlich auch verantwortungsvoll umgesetzt wird, denke ich, haben wir in Europa hier sehr, sehr gute Voraussetzungen.
Gut, dann würden wir übergehen zur Bündnis 90 Die Grünen, der Abgeordnete von Holz.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also so ein bisschen ist es ja so, wir können uns ja nicht von der Verantwortung freisprechen. Wir produzieren etwas, was wir selber nicht einsetzen dürfen, können, wollen, aus Schutz der eigenen Bevölkerung, aber exportieren das. Und klar werden Schulungen angeboten, aber wir haben ja gehört, dass das vor Ort gar nicht so richtig angewendet wird und umgesetzt wird. Und aus diesem Grund, glaube ich, können wir uns von dieser Verantwortung nicht einfach dann freisprechen, zu sagen, naja, die Verantwortung haben dann schon die, die das Produkt abnehmen. Wenn wir innerhalb von 2 Jahren rund 140.000 Tonnen Pestizide exportieren, die in der EU aufgrund erheblicher Gesundheit und Umweltrisiken verboten sind, dann finde ich das schon irgendwie ein Wahnsinn. Und von daher, ja, glaube ich, dass wir da schon auch genauer hingucken sollten. Herr Tügel, ich habe an Sie eine Frage. Sie haben berichtet, wie das vor Ort aussieht mit den Schutzmaßnahmen. Es gibt ja Leitlinien der FAO und der WHO zum Umgang mit hochgefährlichen Pestiziden. Die sind ja Teil des internationalen Verhaltenskodex. Und in diesen Leitlinien werden unter anderem vorgeschlagen, wie zum Beispiel ausschließliche Anwendung durch zertifiziertes Personal. Schulungen sind ja auch angesprochen worden. Aber wie ist denn das vor Ort? Wie können Sie aus Ihren Erfahrungen ein bisschen berichten, ein bisschen vertiefen, wie weit diese Maßnahmen in Brasilien zumindest vor Ort auch umgesetzt werden? Und vielleicht eine zweite Frage noch anschließend, weil das ja auch immer wieder zur Sprache kommt. Die Anwendungsländer oder die Abnehmerländer wären in der Pflicht. Gibt es ja in Brasilien ein Gesetz, was verabschiedet wurde, 2023, was dort in den Medien auch als Giftpaket genannt wird, das den Einsatz von Pestiziden noch weiter dereguliert. Können Sie noch mal ein bisschen auf diesen Prozess der Verabschiedung dieses Gesetzes eingehen, bitte?
Herr Teitschel, Sie haben das Wort.
Okay, thank you very much. Well, first, regarding to the first question, the situation on the ground, many people think that protection of people, of these personal protective equipments, which look like astronaut clothes, and many people think that this is enough to protect people. But this kind of equipment completely fails to protect workers because they don't protect people living around the plantations and neither the environment. So it's impossible also to work with such equipments in a 40 degrees heat as we have sometimes here. And it's also very important to mention that the most the people that are affected are the people who are living side by side with this with its large plantations, like indigenous populations and quilombolas, which are remainings of black people that were enslaved in Brazil. So these people are being very much affected by the pesticides. And we also have to say that the United Declarations on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, that peasants and other people working in rural areas have the right not to use or to be exposed to hazardous substances or toxic chemicals, including agrochemicals and agricultural and industrial pollutants. And the same Article 14 of this United Nations Declarations mentions the responsibility of pesticide poisoning producing countries to prevent, to take preventive measures. So it's very much wanted, and it's backed by this United Nations Declarations that Germany takes a position on this. Regarding the poison packet, the new Brazilian pesticide law, unfortunately, we fought against this law for 15 years, but it was approved last year. President Lula tries to do some vetoes, but they were not accepted. And basically, it makes it more flexible to register a pesticide in Brazil. It gives more powers to the agribusiness and less powers to the health and environment ministry. And it's important to notice that this law was backed by the pesticide companies as Bayer and BASF. Thanks.
Die Antwort, und damit kämen wir zu den Freien Demokraten. Da bin ich selbst Berichterstatter. Jetzt habe ich einen anderen Hut auf. Jetzt bin ich Abgeordneter hier im Ausschuss. Ich bin im ländlichen Raum groß geworden und ich erinnere mich, als jugendlicher Forscher, Umweltschützer, habe ich mit 18 Jahren die Weinbauern gefragt oder gebeten, sie sollten nochmal aufhören, mit Herbizide im Weinberg zu spritzen, wegen Umwelt. Dann hat sie mir gesagt, na gut, können wir machen, aber da müssen wir bereit sein, das Gras mit der Hand rauszureißen. Da waren dann nicht so viele begeistert, insofern kam das. Aber dank meiner frühen Geburt habe ich verschiedene Phasen auch erlebt, dieses Pestizideinsatzes, und er wurde von gefährlich, ging er immer weiter Richtung spezifischer und besser. Und ich will daran erinnern, wir haben in Europa Malaria, die Mücke, die Malaria-Mücke ausgerottet mit DDT. Damit ist das Leben in Europa besser geworden, auch wenn die Umwelteinwirkungen des DDT natürlich brutal waren. Auf der anderen Seite haben wir auch die Maikäfer, ein enormer Schädling bei uns, gar nicht mehr bekannt. Den Kartoffelkäfer, der hat auch zu Hungersnöten geführt in Deutschland, haben wir auch uns erledigt. Und andere Länder haben andere Probleme, nämlich ähnliche Probleme, dass sie auch solche Großschädlinge haben, die sie aber noch nicht losgeworden sind. Und deshalb müssen wir uns schon davor schützen, dass wir nicht in so einen neokolonialen Ansatz reinkommen und sagen, ihr habt euch der Probleme ja schon mal erledigt mit Gift und uns gibt ihr das aber nicht. Also diesen Ansatz, glaube ich, das müssen wir aufpassen, dass es eben genau so nicht passiert. Also wir haben jetzt auch in der Anhörung schon gehört, es geht vor allem um Anwendung, um Schutz bei der Anwendung und klare Informationen dazu. Ich glaube, das ist das Zentrum der Verbesserung. Und dann müssen wir uns auch noch mal fragen, was ist der Unterschied zwischen Zulassung und Verbot? Also wenn es in der EU keine Zulassung gibt, heißt es ja noch nicht, dass es hochtoxisch ist. Da wäre die Frage jetzt auch an Herrn Gemmer, dieser Unterschied zwischen in der Debatte zwischen Zulassung oder auch Verbot in der EU, was spielt das für Sie für eine Rolle? Was können Sie ausführen und was können Sie nicht ausführen? Und was würden Sie an Verbesserungsvorschlägen in der Richtung vorschlagen? Was bedeutet es auch für die chemische Industrie Deutschlands, wenn in der EU nicht zugelassene Mittel verboten würden für den Export oder nur das schon Verbotene eben nicht exportiert werden kann?
Herr Hoffmann, auch da vielen Dank. Vom Grundsatz her, wenn ein Produkt hier nicht zugelassen wird, wir lassen hier keine Produkte gegen Heuschrecken zu, wir lassen hier auch keine Produkte in Tee zu, weil einfach die Kosten dafür zu hoch sind, dann ist das Produkt hier nicht zugelassen. Einige setzen das gleich mit verboten, aber der Wirkstoff ist einfach hier nicht verfügbar für den Einsatz in der EU oder in Deutschland. Das ist der Punkt, deswegen ist auf jeden Fall kein Verbot. Dann ist ja über die 1107 die Regulierung gekommen, dass wenn ein Wirkstoff eine der genannten Kriterien aufweist, wie krebserregend, dass er dann ohne die Gefahr oder das Risiko zu beachten, hier nicht mehr zulassbar ist. Wie gesagt, das sehen viele andere Länder anders, unter anderem die USA. Ich habe sie vorhin alle genannt. Für uns bedeutet das aber, dass wir hier in Europa im Bereich der Forschung eine wesentlich geringere Pipelinebreite haben. Und das bedeutet auch grundsätzlich weniger Planungssicherheit für unser Unternehmen, was in Zukunft noch machbar ist. Und von daher führt das letztendlich dazu, dass eventuell auch Investitionen in Anlagen, Forschung in andere Kontinente verlagert werden. Das kann passieren, weil dort halt ein anderes Rechtssystem, Zulassungssystem vorhanden ist und ich dort dann die Rechtssicherheit habe. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Verantwortung uns entziehen, die angesprochenen Schutzmaßnahmen, die Sie angesprochen haben, auch weiterzuführen oder fortzuführen. Und ich kann eigentlich nur an diesen Ausschuss hier appellieren, bevor man über ein Exportverbot diskutiert von Wirkstoffen, die dann trotzdem aus anderen Ländern in die Empfängerländer kommen und dort eingesetzt werden, lieber darüber zu diskutieren, wie kann ich dort Schulungsprogramme im Umgang mit gefährlichen Wirkstoffen in der Anwendung vorankommen, um die Menschen vor Ort tatsächlich zu schützen. Weil wenn wir es nicht exportieren, verkauft es ein anderer. Und damit haben wir im Grunde nichts erreicht.
Ja, vielen Dank. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage an Sie, Herr Clausing. Hunger ist dort am ausgeprägtesten, wo Produzenten keinen Zugang zu Pflanzenschutz, Mineraldünger und Saatgut, erfolgreichem Saatgut haben. 50% der potenziellen Ernte geht verloren durch Krankheiten und Schädlinge. Und die Hälfte könnte durch Pflanzenschutzmittel gerettet werden. Stimmt diese Aussage?
Ich bin Toxikologe und kein Landwirt. Ich denke, Frau Bäumer würde da wahrscheinlich eine bessere Antwort auf diese Frage haben. Das, was mir bekannt ist, sind jetzt nicht in meinem Fachbereich wissenschaftliche Studien zu Agrarökologie, Ertragseinbußen im Vergleich zu konventionellen Anbaumethoden. Und da liegen die Ertragsverluste bei maximal 25%, Meta-Analysen in Science veröffentlicht. Aber wie gesagt, diese Aussage ist mit Vorbehalt zu sehen, weil das nicht mein Fachgebiet ist.
Vielen Dank für die Aussage. Wir kämen zur AfD, Herr Frohnmeier oder Herr Neujuck.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Gemmer. Laut Ihrer Aussage werden wir in Zukunft auch weiterhin nicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel verzichten können. Welche positiven Veränderungen von Produktion gibt es bei Pestiziden, welche die Gefährdung solcher Mittel für Gesundheit und Umwelt reduzieren?
Ja, auch da vielen Dank. Wie ich bereits ausgeführt habe, unsere Unternehmen investieren sehr viel finanzielle Mittel in Entwicklung neuer Wirkstoffe. Dabei wird auch zum Beispiel dann schon KI eingesetzt, um bereits bei der Wirkstoffherstellung oder bei der Wirkstoffgenerierung, in den ersten Schritten zu schauen, ob diese Wirkstoffe eventuell diese Kriterien, die in der 1107 nicht zulassbar sind, ob die auftreten können oder nicht, sodass wir in unserer Pipeline, in der Entwicklung dahin kommen, immer mehr Wirkstoffe zu entwickeln, die halt weniger Gesundheitsrisiken Gefahren beinhalten, die auch weniger Umweltschäden beinhalten oder entwickeln können und die auch sehr spezifisch eingesetzt werden können. Da wird extrem viel rein investiert. Wie gesagt, die Frage ist dann letztendlich unterm Strich, werden die Bedingungen nicht immer weiter verschärft, sodass du, wenn dann ein Entwicklungsprozess von 10, 15 Jahren nach einer Investition von 300, 400 Millionen Euro einen Wirkstoff auf den Markt bringen willst, nicht wieder ein neues Kriterium entwickelt wurde, um dann zu sagen, geht aber auch wieder nicht. Aber das versuchen wir im Voraus, solange die Daten und Anforderungen bekannt sind, auszuschließen, um damit auch wirklich das Portfolio dauerhaft zu verbessern und gute Lösungen zur Verfügung zu stellen.
Weitere Frage, Herr Neujock.
Ja. Wie hoch schätzen Sie die Risiken ein, dass Rückstände nicht zugelassener Pestizide über importierte Lebensmittel in die EU gelangen?
Habe ich jetzt keine validen Zahlen. Vom Grundsatz her muss man bei den MRLs sagen, dass eine reine MRL-Überschreitung erstmal noch keine direkte Gefahr bedeutet. Die MRLs haben ja einen Sicherheitsfaktor von bis zu 100. Also selbst wenn ein Wirkstoff in einem Produkt gefunden wird und es liegt unter dem MRL, wird damit normalerweise eine Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen. Wir machen relativ viele Proben. Das BVL ist dafür zuständig, sodass, wie gesagt, die Zahlen habe ich jetzt leider nicht parat, kann ich nicht sagen, aber der Anteil der gefundenen Proben, wo eine MRL-Überschreitung da war, die liegt im maximal 1%, also im einstelligen Prozentbereich.
Weitere Frage?
Inwiefern werden Vorsorgemaßnahmen von Unternehmen wie Bayer oder BASF, zum Beispiel das Tragen von Sicherheitsbekleidung oder Schulungen zum Umgang mit chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, missachtet? Und welchen Anteil an Eigenverantwortung sehen Sie grundsätzlich bei den Importeuren von in der EU nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln?
Herr Gemmer.
Habe ich auch schon gesagt, die Syngenta, BASF Bayer, Syngenta ist bei uns auch Mitglied im IVA, unternehmen da massive Anstrengungen, vor Ort auch Schulungen durchzuführen. Syngenta hat diese bereits zitierte Studie durchgeführt und führen damit natürlich auch Schulungsprogramme durch, die teilweise auch über virtuelle als soziale Medien dann vonstatten gehen. Vom Grundsatz her muss man ganz klar sagen, wir können nicht jeden Anwender und auch jeden Anwender schulen und auch jeden Anwendungsfehler ausschließen. Aber da arbeiten wir dran und von daher wäre es gut, wenn man mit den Behörden vor Ort dort diese Programme entwickelt, um dort nachhaltig den Pflanzenschutz einzusetzen. Aber der Weg dahin, dort investieren wir sehr viel, auch Schulungs-Know-how, weil wir den Umgang mit den Produkten kennen, um halt die Anwender zu schützen.
Herr Neujock, eine Frage gibt es noch? Gibt es nicht? Also gut, dann kommen wir zur Linken. Frau Cornelia Möhring ist an der Reihe.
Ja, vielen Dank auch für die einführenden Bemerkungen aller. Ich will auch, bevor ich meine zwei Fragen an Frau Bollmohr stelle, auch eine kurze Eingangsbemerkung machen, weil ich finde, wer einmal wirklich vor Ort mit LandarbeiterInnen und DorfbewohnerInnen gesprochen hat, die direkt vom Pestizideinsatz betroffen wird, der weiß eigentlich, dass der Ruf nach Schulungen wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Also das will ich noch mal betonen, zumal ja auch schon deutlich gesagt wurde, dass es sehr häufig durch Flugzeugeinsatz zum Verstreuen der Pestizide geht. Und da geht es dann auch mehr als um Graszupfen in der Auswirkung, wenn man sie nicht einsetzt. Meine zwei Fragen an Frau Bollmohr. Nun wird ja der Einsatz dieser hochgefährlichen Pestizide sehr oft im Zuge der Debatten um Ernährungssicherheit als ganz notwendiges Mittel zur Bekämpfung von Hunger gerechtfertigt und angeführt, haben wir hier auch schon gehört. Wie sehen Sie das? Würde ein Exportverbot die Ernährungsunsicherheit verschärfen, zum Beispiel, weil dann entsprechende Produktionssteigerungen nicht mehr möglich wären? Und die zweite Frage gleich im Anschluss. Was würden Sie denn zu dem Argument sagen, wenn wir nicht liefern, liefern dann halt andere? Wie würden Sie es mit der Verantwortung Deutschlands halten?
Frau Bollmer, Sie sind gefragt. Zwei Fragen an Sie.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also meiner Meinung nach geht das Argument Hunger bekämpfen durch reine Produktionssteigerung und den Einsatz hochgefährlicher, vor allem den Einsatz hochgefährlicher Pestizide, die ja hier nachweislich nicht mehr auf dem Markt sind, viel zu kurz. Dabei wird wirklich ganz zentral übersehen, dass Hunger nicht nur der Mangel an Nahrung ist. Ja, also das muss uns wirklich klar sein, sondern dass es viel komplexere Faktoren damit reinspielen. Sozialökologische Faktoren wie Armut, wie Ungleichheit, wie aber auch ökologische wie steigende Bodendegradation und auch Auswirkungen auf die Biodiversität und auch Auswirkungen des Klimawandels. Also ich glaube, das muss uns wirklich bewusst sein, dass wir durch reine Produktionssteigerung und vor allem dann eben, wie gesagt, durch den Einsatz dieser Pestizide nicht unbedingt den Hunger bekämpfen können. Und darum ist die Notwendigkeit und die Bedeutung dieser Pestizide, die in Europa verboten sind, doch auch wirklich sehr umstritten. Und zwar können vielleicht diese speziellen Pestizide Ernteverluste durch Schädlinge oder Krankheiten kurzfristig begrenzen und dadurch vielleicht indirekt zur Stabilisierung der Erträge beitragen, vor allem in industriellen Landwirtschaftssystemen. Doch es fehlen wirklich klare Belege, dass genau diese hochgefährlichen Pestizide tatsächlich zu einer nachhaltigen Produktionssteigerung führen. Und ich gebe mal ein Beispiel in Kenia. Da ist der Pestizideinsatz von 2015 bis 2018 mehr als verdoppelt worden. Der Maisanbau, die Produktion hat sich dort aber nicht gesteigert in den Jahren. Und genau in dem Maisanbau, das ist eine Studie von der Heinrich-Böll-Stiftung, die auch veröffentlicht wurde letztes Jahr, werden diese hochgefährlichen Pestizide angewandt, die eben in Deutschland oder in Europa schon verboten sind. Also von daher sehe ich da nicht unbedingt den Link. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz zu dem Argument der Heuschreckenplage. Ich war selbst vor Ort. Und das ist natürlich eine Ausnahmeregelung. Und auch dort für diese Heuschrecken gab es eigentlich Alternativen. Und es gab große Diskussionen in dem Land, sollen denn wirklich diese hochtoxischen Pestizide für die Heuschrecken angewandt werden oder nicht. Und gleichzeitig, meiner Meinung nach, sind diese Pestizide, nehmen sie eher die Grundlage, die grundlegenden Ressourcen für die landwirtschaftliche Produktion weg, weil sie eben Boden, weil sie Wasser verschmutzen, aber vor allem auch, weil sie die wichtigen Bestäuber, die für viele Anbausorten absolut essentiell sind, reduzieren. Und auch schon 2021 hat ein wissenschaftliches Expertengremium aus Afrika betont, dass die Neonicotinoide eine große Bedrohung für die Ernährungssicherheit und für die Biodiversität in Afrika sind. Also von daher sehe ich da nicht unbedingt den Zusammenhang. Ich sehe eher, dass ein Exportverbot die Ernährungssicherheit fördern kann für eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion. Und ich kann auch noch mal betonen, dass diese Alternativen vor Ort wirklich auch vorhanden sind.
Frau Möhring, wollen Sie noch nachfassen?
Ich hatte ja noch zu dem Argument gefragt, wenn wir nicht liefern, dann liefern andere, wie Sie es dazu stehen, zu dieser Argumentation.
Ach so, ja. Ja, ich meine, global hatten wir ja auch schon gehört von Herrn Clausing, dass eben global auch ein schrittweiser Ausstieg aus den hochgefährlichen Pestiziden gefordert wird. Von daher dieses Argument, dass entweder es andere liefern oder die Produktion in andere Länder ausweicht, finde ich da auch sehr schwach. Ich denke, Deutschland als Wirtschaftsmacht hat wirklich eine Vorreiterrolle hier und sollte da auch den nachhaltigen Standards entsprechend agieren und gesetzliche Regelungen aufsetzen.
Vielen Dank für die Antwort. Und wir steigen ein in die zweite Fragerunde. Für die SPD spricht Frau Kersten.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Interessante Aspekte, die wir jetzt hier gerade hören. Ich würde es vielleicht mal auf den Punkt bringen und sagen, wir haben uns vorgenommen als ehemalige Fortschrittskoalition, dass wir die gesundheitsschädlichen Pestizide nicht mehr exportieren wollen. Meine Frage an Herrn Clausing wäre, welche Bewertungskriterien sollten für den Exportverbot von Pflanzenschutzmitteln maßgeblich sein? Und ist die WHO-Klassifikation ein geeignetes Mittel?
Herr Clausing.
Ja, vielen Dank für die Frage, die mir die Gelegenheit gibt, eigentlich das noch mal zu betonen, was ich in meinen Ausführungen gesagt habe. Es geht also in erster Linie um Wirkstoffe, um Pestizide, die wahrscheinlich beim Menschen krebserregend, erbgutschädigend oder reproduktionstoxisch sind. Und es geht um eine Situation, wo nachweislich die Exposition der Bevölkerung eben um ein Vielfaches und speziell der ländlichen Bevölkerung um ein Vielfaches höher ist als das, was Herr Gemmer jetzt anhand der Überschreitung von maximal zulässigen Rückständen in Deutschland und Europa uns vorgerechnet hat. Also es geht auch nicht um ein Verbot aller nicht zugelassen, in Europa nicht zugelassener Pestizide, sondern um, wie praktisch ständig gesagt, um hochgefährliche Pestizide, wo seitens WHO und FAO eine klare Definition vorliegt.
Weitere Frage? An Herrn Gemmer, im Prinzip diese Differenzierung gesundheitsschädlich, teratogen, kanzerogen und so weiter, ist es möglich? Können Sie sich vorstellen, dass es für die Agrarindustrie denkbar wäre, dass man diese Klassifizierung nachvollzieht und dass man sich dann auf die Mittel bezieht, die praktisch davon nicht betroffen wären?
Herr Gemmer.
Ja, Frau Kersten, vielen Dank. Also vom Grundsatz her hat Herr Klausing recht. Es gibt die Definition für die HHPs, für die Highly Hazard Pesticides, die möglichst auf Dauer vom Markt genommen werden sollen. Steht aber auch drin, wenn es dazu Alternativen gibt, an denen wir arbeiten. Das habe ich vorhin auch erklärt, dass wir da wirklich viel Geld investieren, dort neue Wirkstoffe zu bringen. Ich habe momentan ein ganz aktuelles Beispiel. Chlorpyrifos wurde gerade vom Komitee für Brasilien, Indien, China genehmigt, weil die angefordert haben, dort dieses Produkt zum Schutz der Ertragsverluste einzusetzen. Und da muss man eins sagen, auch in dem vorigen Kommentar, es geht nicht um Ertragssteigerung beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Es geht ganz klar um den und Vermeidung von Ertragsverlusten. Sie können mit Pflanzenschutzmitteln keine Erträge steigern. Sie können nur verhindern, dass Schädlinge oder Krankheiten massiv Ertrag verlieren. Also von daher, die HAPs arbeiten wir dran. Da gibt es Übergangsfristen. Wir haben ein Commitment bis 2035, dort alternative Lösungen zu finden. Wir hoffen, dass wir das hinkriegen.
Weitere Frage?
An Herrn Dr. Klausing, ich habe gehört, dass Sie uns noch ein bisschen Aufklärung geben können zu dieser Studie, die zurückgezogen wurde, was Herr Stefinger erwähnt hat. Vielleicht können Sie uns da noch mal ein bisschen schlau machen, weil ich das jetzt bis jetzt nicht genau weiß, woran es da lag.
In unserer Publikation ist klar und deutlich beschrieben, worauf unsere Zahlen basieren. Es hat eine, und zwar und die Kritik seitens der Herausgeber der Zeitschrift läuft darauf hinaus, dass nicht klar unterschieden wurde zwischen einmaliger im Leben, Once-in-Lifetime-Vergiftungserfahrung und jährlicher Vergiftungserfahrung. Daraus wird abgeleitet und bejubelt seitens der verschiedener Medien in den letzten Tagen, dass die Zahlen falsch seien. Die Zahlen, die wir veröffentlicht haben, sind richtig. Ich würde jetzt sogar als These in den Raum stellen, es ist nicht die erste wissenschaftliche Publikation, die sich im Nachhinein als auf Druck von anderen Interessen zurückgezogene Publikation erweist. Und das, was ich versucht habe, mit meinen Ausführungen vorhin deutlich zu machen, ist, dass unabhängig von der Zurückziehung unserer Studie sehr ernstzunehmende Veröffentlichungen und Untersuchungen vorliegen, WHO, FAO, die Syngenta-finanzierte Studie, die entsprechend ähnlich hohe Vergiftungsraten zeigen. Und wenn Herr Gemmer von 2% spricht, dann bezieht er sich auf Fälle, wo die Betreffenden extrem vergiftet wurden und letztendlich in der Notaufnahme gelandet sind. Das, was ich versucht habe klarzumachen, ist, dass selbst wenn man mit Kopfschmerzen, mit Übelkeit vom Acker geht, dass man dann davon ausgehen kann, dass man einer sehr hohen Exposition unterlegen hat im Vergleich zu dem, was man bei Überschreitung maximal zulässiger Rückstände erfährt. Und diese hohe Exposition ist das, was dahinter steht, wenn ich darauf aufmerksam mache, dass die kanzerogenen, erbgutschädigenden und reprotoxischen Stoffe aus dem Löwenkäfig raus sind in Afrika.
Vielen Dank für die Aufklärung, aber ich glaube, es wird auch gerichtlich noch mal nachgearbeitet in der Sache. Und für die CDU-CSU, Herr Stefinger.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an den Herrn Gemmer, und zwar würde mich interessieren, die restriktive Zulassungspolitik oder auch eine Diskussion oder ein mögliches Exportverbot in der Europäischen Union, hätte das und welche Auswirkungen hätte das auf die Entwicklung, auf die Forschung von neuen, von besseren Wirkstoffen, gerade auch in dem Bereich, vielleicht auch von weniger, in manchen Bereichen auch weniger schädlicheren Wirkstoffen. Also würden wir damit eigentlich auch die Forschung ein Stück weit beschneiden und Schwierigkeiten führen dann?
Ja, vielen Dank, Herr Stevinger. Das habe ich vorhin auch schon mal kurz angedeutet. Wir haben diese Restriktionen momentan in Europa, was dazu führt, da gibt es eine aktuelle Studie, wie gesagt, von EY dazu, die analysiert haben, wie sind die Ausgaben, wie sind die Entwicklungen, wie sind die Pipelines. Wir haben momentan aufgrund der Restriktionen in Europa ein Sechstel der Wirkstoffe verfügbar, die tatsächlich weltweit geforscht werden. Ein Beispiel ist, in Japan hat ein Hersteller einen neuen Wirkstoff, einen Herbizidbereich entwickelt, wollte den 2018 in Europa zulassen. Da war die Diskussion über ED-Kriterien, die da in dem Zusammenhang noch entwickelt wurden, die noch nicht final entschieden waren. Er hat daraufhin gesagt, mit diesem Wirkstoff können wir eventuell in diese Klasse fallen, hätten dann keine Vermarktungsmöglichkeit mehr und haben den Wirkstoff wieder zurückgezogen. In Japan wieder nach wie vor eingesetzt. Ich glaube, Japan ist ein Standardland mit sehr hohen Standards- und Sicherheitsmaßnahmen. Und das kann natürlich dazu führen, dass dadurch auch, wenn ich breit entwickeln will, in solche Länder gehe und dort natürlich auch die Märkte bediene. Auf der anderen Seite muss ich trotzdem betonen, dass gerade unsere Mitglieder hier vor Ort ein hohes Bekenntnis zu dem Standort Deutschland haben und hier auch weiterentwickeln und forschen wollen und auch die Arbeitsplätze hier halten wollen. Aber dafür muss man auch die Rahmenbedingungen schaffen und kann nicht mit einseitigen Restriktionen verhindern, dass diese Mitglieder halt auch die notwendigen Mittel für diese Forschung und Entwicklung verdienen, weil letztendlich kann ich nur das investieren in Forschung und Entwicklung, was ich auch an Gewinn in meinem Unternehmen erwirtschafte. Ansonsten funktioniert das nicht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir unsere Unternehmen hier unterstützen, neue Wirkstoffe zu entwickeln und die dann auch mit den entsprechenden Schulungsmaßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen, Informationen auch laut der PIC-Verordnung in diesen Ländern fortzuführen. Auch da wiederhole ich mich, wäre es auch eine Riesenaufgabe für diesen Ausschuss hier zu sagen, wie können wir da weiterhelfen und dort unterstützen, anstatt in die Hoheitsrechte dieser Staaten einzugreifen.
Weitere Frage, Herr Stevinger.
Ja, vielen Dank. Direkt zu Ihrem letzten Satz, die Nachfrage, wenn Sie auch mit Ihrem Verband in verschiedenen Ländern auch unterwegs sind, in Entwicklungsländern unterwegs sind, was ist Ihre Erfahrung, was wollen die Länder, was brauchen die Länder? Das ist ja eigentlich das Thema, nicht wir schreiben, sollen Ihnen vorschreiben, was Sie zu denken haben, sondern am Ende ist ja die Frage, was wollen die Länder wirklich? Und so stelle ich mir dann am Ende auch die Augenhöhe vor, dass wir auch auf das eingehen, was die einzelnen Länder vorschlagen und haben wollen.
Herr Gemmer.
Die Länder wollen vor allen Dingen autonom entscheiden. Sie wollen auch selbstständig ihre Wirtschaft gestalten. Und ich denke mal, da vielleicht die Unterscheidung. Über 80% der Exporte, über die wir diskutieren, gehen in OECD-Staaten wie USA, Kanada, Japan. Dort gehen die großen Massen hin. Es sind wirklich die geringeren Anteile, die tatsächlich in andere Empfängerländer gehen. Aber auch diese Empfängerländer wollen sich weiterentwickeln und wollen natürlich auf Dauer Möglichkeit haben, sich selbst zu ernähren. Wir haben es vorhin gehört, das ist ja nicht nur das Thema Hunger aufgrund von vernichteten Ernten. Es ist ja grundsätzlich auch die Entwicklung dieser Sozialsysteme, der Umwelt in diesen Ländern, dass die quasi den gleichen Entwicklungsschritt nachmachen, wie wir im Grunde die letzten 150 Jahre gemacht haben. Vor 150 Jahren, Herr Hoffmann, Sie haben es gesagt, da hatten wir auch noch Hungersnöte hier in Europa. Stichwort Kartoffelkäfer, die Iren sind ausgewandert. Wir haben das geschafft mit der grünen Revolution. Und jetzt muss man mit den Leuten darüber reden, welche Fehler haben wir gemacht, was kann man da vermeiden und das Positive nach vorne bringen und dort eine nachhaltige, auch klimaschonende, biodiversitätsschonende Landwirtschaft zu entwickeln.
Vielen Dank. Und dann würden wir rübergehen zu Bündnis 90 Die Grünen. Ottmar von Holz.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, wir kommen an der Stelle nicht weiter, wenn wir von den Ländern reden, weil was sind die Länder? Wer sind die Länder? Wir haben es ja gehört, wie das in Brasilien aussieht. Es gibt Entscheider in den Ländern, es gibt Unternehmen, es gibt also Farmer, die anbauen wollen, es gibt Exporteure, es gibt also eine ganze Menge von Playern, wie man so schön neudeutsch sagt, die bei diesem Thema eine Rolle spielen und nicht die Länder. Es gibt durchaus eine ganze Reihe von Personen, die eben mit ihrer Gesundheit dafür zahlen in den Ländern. Insofern kann man, glaube ich, nicht davon reden, dass die Länder diese Pestizide brauchen, sondern bestimmte Stakeholder brauchen diese. Insofern, glaube ich, sollte man da schon mal noch mal genauer hingucken und hätte deswegen eine Frage an Herrn Tijon, wie aus Ihrer Sicht vielleicht wir um die Kurve kommen bei dem ganzen Thema, wenn wir uns internationale Kooperationen angucken. Haben Sie Ideen, wie internationale Kooperationen aussehen können, welche erforderlich sind, um den weltweiten Einsatz von chemischen oder chemisch-synthetischen Pestiziden zu regeln? Gibt es da Ansätze oder welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang dann jeweils die nationalen Gesetzgebungen und Genehmigungsverfahren?
Herr Deitschel.
Okay. Thank you, Mr. Holtz, for the question. It is very important to notice that industrial agriculture is a completely globalized market. Therefore, the problems generated by this agriculture and its solutions can only be addressed transnationally. In this sense, there is a clear geopolitical divide between the countries of the global north that manufacture pesticides and have more restrictive legislation regarding the registration and monitoring of pesticide residues, and the countries of the global south that are large agricultural producers that use pesticides and have less restrictive legislations. This situation requires the countries of the global north to take an active stance if they truly want to put an end to this inequality. Some actions in my point of view and from our organization. First, Germany should apply the same sanitary rules for products used in Germany and outside of Germany. Also, German companies should refrain from using their economic power to influence the legislation of other countries for their own benefit. We had in the last 2 years more than 700 meetings from members of companies with the Ministry of Agriculture in Brazil. They are clearly making a hard job for lobby. Third place, we should use part of the taxes collected from sales of pesticide to support victims of poisoning and actions to encourage the agroecological transitions, development of new and clean technology. And in the last place, we should end definitely the export of highly dangerous and banned pesticides in Germany.
Der Kollege Bär hätte sonst noch eine Frage, Herr
Vorsitzender. Herr Bär.
Ich würde auch noch mal an Herrn Tijon fragen. Sie hatten vorher gesagt, dass es auch andere Modelle von Landwirtschaft schon gibt, auch in Brasilien. Und mit Fragen, wie sehen die denn aus, wenn die ohne Pestizide funktionieren, nachdem wir jetzt mehrfach gehört haben, dass es die gebraucht werden? Und wie können wir auch solche Praktiken unterstützen?
Auch an Herrn Teitschel war die Frage gerichtet. Insofern die Antwort kommt auch von dort. Herr Teitschel, dem das Wort.
Thank you, Mr. Baer, for the question. Very important to talk about this. Well, we have a lot of experiences of agroecological experience here in Brazil. I would like to talk about the one of which is very particular and successful, which is the farming of rice by the landless rural workers movement in Rio Grande do Sul, south of Brazil. Nowadays, this movement is the largest producer of organic rice in Latin America, with 16,000 tons of rice produced in 2023. The first very important aspect of this production is the land division. So there is not possible to make agroecology with when the land is not in the hands of the people. Second, we have to have agroindustry. Not to sell the raw rice, but also have the processing of and packaging. But we need, after all, public policies. So we have in Brazil laws that guarantee the buy buying of organic and small farming products by public bodies such as school and hospitals. And finally, we need biological inputs factory that we also have there in this experience, and cooperation, international cooperation for machines technology applied to the small scale farming, small farming.
Und für die FDP wäre jetzt Karina Konrad an der Reihe.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch dafür, dass ich heute an dieser Anhörung teilnehmen darf, denn das hat mich sehr interessiert, denn wir diskutieren ja heute in dieser Anhörung, die einberufen wurde auf Basis einer Studie, die inzwischen offiziell zurückgezogen wurde. Der Anhörungsgegenstand, der wurde ja daraufhin angepasst, nicht angepasst hat sich dadurch die Argumentation der Aktivisten, das durften wir hier heute erleben. Die Basis ist ja die Bödecker-Studie und das sind Zahlen, die ja weit in die politische Debatte und auch in die öffentliche Meinung eingedrungen sind und sie auch weiter vergiften. Und diese Studie, die verfasst wurde auch von Ihnen, Herr Clausing, und auch anderen Aktivisten, die behauptete ja ohne fundierte Basis, dass es 11.000 Pestizidtote jedes Jahr gäbe. Zahlen, die sich dann als reine Schätzung herausstellten, basierend auf fehlerhaften Methoden und ohne wissenschaftliche Grundlage. Doch diese Zahl hat ja ihren Weg gefunden in die Medien und sogar auch in politische Dokumente, massiv unterstützt übrigens auch durch den Pestizidatlas der Böll-Stiftung. Und diese Veröffentlichung, die hat ja dann falsche Informationen auch tief in die öffentliche Debatte eingebrannt und eine gefährliche Unsicherheit gesät. Denn Korrelation ist eben nicht Kausalität. Wenn Mitarbeiter sich jetzt mit Kopfschmerzen aus dem Büro verabschieden, dann liegt das nicht automatisch an der Coke Zero, die er vorher getrunken hat. Und wenn eine Landarbeiterin nach der Arbeit über Kopfschmerzen klagt, dann liegt das auch nicht automatisch an Pflanzenschutzmitteln, die dort im Vegetationsverlauf zur Anwendung kamen. Aber diese orchestrierte Angstmacherei, die trägt ja die moralische Maske vom angeblichen Schutz der Menschen. Aber die tatsächlichen Folgen, die sind fatal. Verbotsforderungen, die dann den Verlust von essentiellen Pflanzenschutzmitteln und Wirkstoffen erzwingen sollen, die Landwirte dringend benötigen. Unsere landwirtschaftliche Forschung leidet, das wurde eben gesagt, der Markt wird zunehmend unattraktiv und Deutschland droht als Forschungsstandort zu erlahmen. All das basierend auch auf Schreckensmeldungen, die bewusst in die Bevölkerung getragen wurden, um so ein Klima der Angst zu erzeugen und restriktive Maßnahmen zu rechtfertigen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, diese moralische Überheblichkeit und Bevormundung anderer Länder, wir haben eben gehört, 0,5% Low-Income-Länder im globalen Süden, das kann man als eine Form des modernen Neokolonialismus bezeichnen. Länder, die genau wissen, was sie brauchen, um ihre Ernten zu schützen, die Kulturen anbauen, um zu überleben, Kulturen, die in Europa nicht angebaut werden können, aber die dort notwendig sind, um die Bevölkerung zu ernähren, sollen bevormundet werden und in ihrer Entscheidungsmacht beschnitten werden. Mit welchem Recht maßt man sich eigentlich aus Deutschland heraus an, ihnen den Zugang zu wirksamen Mitteln zum Schutz ihrer Nahrungsmittelgrundlage zu verwehren? Das ist eine moralische Frage, die müssen wir auch einmal beantworten. Und es ist für mich völlig inakzeptabel, dass ideologische Akteure ohne wissenschaftliche Grundlage politische Entscheidungen in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt beeinflussen wollen. Dieses Parlament hier muss lernen, sich auch davon zu emanzipieren. Deutsche Politik muss auf Fakten und wissenschaftlicher Integrität basieren, nicht auf Angstagenten. Die Kontrolle über Produktqualität, über Exportverbote abzugeben an andere Länder, wohin auch immer, an andere Staaten, das wäre dumm, wenn man weiß, welche hohe Anforderungen wir hier an die Produktqualität stellen, aus guten Gründen, wie ich finde. Der Schutz der Ernten in Zeiten vom Klimawandel ist eine globale Aufgabe und die muss Priorität haben, überall auf der Welt. Ernteeinbrüche, hohe Lebensmittelpreise und Inflation, das wäre die Konsequenz. Und das würde das Leben von vielen, vielen Menschen schwerer machen und nicht leichter. Das ist eine Errungenschaft, dass wir auf der Basis hier heute auch mit vollem Bauch, kauend und trinkend in diesem Raum hier überhaupt darüber diskutieren können, wie wir Landwirtschaft auch in Zukunft gestalten. Ertragsrückgänge suchen sich nämlich dann Ventile durch Flächenausdehnung um die gleiche Menge dann auf mehr Fläche zu erzeugen. Übrigens mit fatalen Folgen, auch gerade fürs Klima und für den Klimaschutz, wenn wir hier über Brasilien sprechen und dort auch die Diskussion über die Abholzung vom Regenwald verfolgen. Deshalb ist es mir ein dringendes Anliegen, weil viele Fragen hier auch schon gestellt wurden, darauf hinzuweisen, für mich und für meine Fraktion, dass es für uns essentiell ist, dass dieses Parlament hier manipulativen Fehlinformationen vorbeugt und sie auch klarstellt, wenn sie stattfinden, was ich jetzt hiermit auch getan haben will. Unser Handeln muss auf einem echten Schutz basieren, nicht auf moralischen Masken, die sich dann in der Kontrolle und Bevormundung verstecken. So machen wir alle am Ende ärmer und nicht reicher. Das Gegenteil muss unser Ziel sein.
Vielen Dank. Das war ja ein Statement ohne Frage. Insofern erübrigt sich jetzt die weitere Beantwortung. Es kommt die AfD mit Herrn Naujok zum Zuge.
Herr Naujok hat keine weiteren Fragen, wurde meiner Meinung nach schon alles beantwortet. Danke.
Dann noch zur Linken, Frau Kolinja Möhring.
Ja, vielen Dank. Ich will die Gelegenheit nutzen und gleich zu Beginn auf das hier verbreitete Märchen von Frau Konrad und dem Kollegen Steffinger zu antworten, weil diese Anhörung ist mitnichten wegen einer Studie und auf Wunsch der Grünen aufgesetzt, sondern ursprünglich auf Anregung der Linken, weil wir hier über das Recht auf angemessene Nahrung und gesunde Umwelt und Ernährungssicherung ohne Gifte reden wollten und gegen die hier vorhandenen Doppelstandards. Das erstmal zur Einführung. Deswegen ist das irgendwie ziemlich in die Leere gerichtet. Die Linke konnte diese Anhörung nicht mehr konzeptionell weiterführen, weil wir leider nur noch Gruppe sind und nicht Fraktion. So, und jetzt zu meiner anschließenden Frage an Frau Bollmohr. Wir haben ja eben hier auch wieder in der Diskussion und in den Statements, und die ja schon fast Angriffe waren, gehört, die Länder und Regierungen sollen selbst entscheiden. Man will auf Augenhöhe mit den Regierungen der Länder reden. Und implizit kam da ja auch schon drin, zumindest bei dem Kollegen Steffinger war es angedeutet, dass ein Exportverbot ja eigentlich als neokolonialer Eingriff in die Souveränität der Länder des globalen Südens wahrgenommen werden könnte. Die Kollegen nicken, also es ist so ein Vorwurf. Meine Frage geht an Frau Bollmohr, sagte ich schon. Frau Bollmohr, ich würde Sie gerne fragen, ich meine, die afrikanischen Länder machen sich ja nicht umsonst stark für ein Exportverbot und auch andere Länder des globalen Südens. Wie sehen Sie dieses Argument des neokolonialen Eingriffes und finden Sie, dass die Regierungen der Länder selbst entscheiden sollten, welche Gifte sie ihrer Bevölkerung auftischen?
Wir hören jetzt Frau Bollmohr zu. Ich bitte, dass wir auch die Ruhe so bewahren, dass wir sie auch verstehen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich versuche das jetzt hier mal kurz zu beantworten in 3 Minuten. Würde da auch gerne noch mal die Aussage von Herrn von Holz bekräftigen, dass der Vorwurf kommt, es wäre eine Frechheit für uns als Aktivisten mit ideologischen Überzeugungen über die Länder im globalen Süden zu entscheiden. Es ist wirklich wichtig zu differenzieren, was wollen die Länder und was will die Bevölkerung. Also was wollen die Bauern, die Bäuerinnen, was möchte die Zivilgesellschaft? Und dort gibt es wahnsinnig viel Bewegung. In Kenia werden Petitionen eingereicht für bestimmte Pestizide, die aus Deutschland kommen und dort verboten werden sollen. In Nigeria wird aufgeschrien, weil CropLife zum Beispiel selbst in der Pestizidregulierung mit verankert ist. Und in Südafrika wird jetzt endlich mal das Gesetz von 1947 erneuert. Und auch dort werden hochgefährliche Pestizide vom Markt genommen. Und es gibt also sehr viel Bewegung. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass die Länder diese Pestizide wollen, also die Regierungen. Aber die Bevölkerung macht unheimlich viel Druck und auch viele Bauern und Bäuerinnen, die sich diesen Pestiziden nicht mehr ausgesetzt sein möchten. Von daher, und ich möchte auch hier noch mal ganz kurz betonen, dass das die Machtasymmetrien doch wirklich auch vernachlässigt. Und das habe ich auch schon in meinem Eingangsstatement gesagt, dass eben Regulierung, Zulassungen, Zulassungsbehörden extrem unterfinanziert sind. Sie können eigentlich den Lauf der Pestizide, die in das Land reinkommen, überhaupt gar nicht mehr Herr werden, sodass sie sogar auch gar nicht mehr unbedingt zusätzliche Studien durchführen können, weil das Geld und das Personal einfach fehlt. Und ich denke, das sollten wir auch alles bedenken. Und es ist ganz sicherlich keine Frechheit oder kein Neokolonialismus, sondern wir möchten den Ländern die Möglichkeit geben, auch nachhaltig produzieren zu können. Ein anderes Problem ist, dass diese hochgiftigen Pestizide, die größtenteils veraltet sind. Wir sprechen hier nicht über innovative Produkte. Ja? Das sind veraltete Produkte, die immer noch weiter verkauft werden. Die sind billiger als die neuen innovativen Produkte. Und Kleinbauern und Bäuerinnen nehmen dann natürlich die billigeren. Und es bremst die Forschung, es bremst die Innovation in dem Land, wirklich auf nachhaltige Alternativen zurückgreifen zu können. Von daher möchte ich mich da doch wirklich ganz klar dagegen aussprechen, dass das hier überhebliche neokolonialistische Gedanken sind. Vielen Dank.
Frau Möhring, noch 10 Sekunden.
Ja, eine Nachfrage. Wie hoch schätzen Sie den Einfluss von zum Beispiel Agrarkonzernen und Chemiekonzernen ein auf die Regierung einiger Länder?
Ja, Frau Bollmer. Ich hatte ja schon erwähnt, das Beispiel Nigeria. Es gibt noch ein weiteres Beispiel in Südafrika. Dort sind die angewandten Pestizide, die im Land angewandt werden, noch nicht mal frei zugänglich der Bevölkerung zur Verfügung gestellt, sondern man muss CropLife Mitglied sein, um zu erfahren, welche Pestizide überhaupt angewandt werden. Da kann man sich vorstellen, was die Industrie da auch für einen Einfluss hat. Und dass es dann natürlich den Ländern auch die Grundlage entzieht, wirklich grundlegende gute Entscheidungen zu treffen, um eben auch an den Pestizideinsatz und die nachhaltige Landwirtschaft eher zu verbessern.
Vielen Dank, Frau Bollmer. Und dann sind wir am Schluss unserer öffentlichen Anhörung angekommen. Zunächst möchte ich mich bei den Sachverständigen bedanken, die hier eingehend engagiert Rede und Antwort gestanden haben, vielleicht sich auch manchmal die Zunge verbeißen mussten, wo sie vielleicht auch noch gern was dazu gesagt hätten, aber nicht gefragt worden sind. Das ist halt dem Format geschuldet. Bedanken möchte mich auch bei den Dolmetscherinnen und Dolmetschern für die Übersetzungsarbeit. Und ich möchte mich bedanken bei den Zuschauerinnen und Zuschauern für ihr Interesse an diesem entwicklungspolitisch bedeutsamen Thema. Ich möchte noch einen Hinweis geben, dass diese Anhörung auch ein Wortprotokoll geben wird, das wir auf der Webseite bundestag.de Entwicklung veröffentlichen werden. Da kann man auch mal später alles in Ruhe nachlesen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und schließe die öffentliche Anhörung. Und damit endet die 67. Sitzung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und ich denke, wir schaffen die 70 Sitzungen dieser Periode noch. Herzlichen Dank.